Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist schon ein paar Mal gefallen. Carsten ist mein Name. Ich bin einer der beiden Pastoren hier im Projekt X. Unser anderer Pastor, der Klaus Engelmohr, ist mit einem Stand des Vereins Augsburgerinnen gegen Menschenhandel auf der Mehrkonferenz. Von daher darf ich heute mit euch diese Staffel, diese neuen Themenstaffel eröffnen. Und ich finde es gut, dass wir auch gemeinsam in ein neues Jahr reinstarten, mit dieser Staffel und das Jahr eröffnen mit dem Titel Mutig. Genau, also mutig ist etwas, was wir immer gebrauchen können und wir haben alle unsere Situationen vor Augen, wo wir das brauchen. Dafür spielt es auch keine Rolle, ob du an Jesus glaubst, ob du vielleicht gerade zweifelst, ob du Gast aus einer anderen Kirche bist, ob du schon ganz lange mit Jesus richtig intensiv unterwegs bist. Mut ist etwas, das verbindet uns alle miteinander, weil wir alle Situationen immer wieder erleben, wo wir mutig sein müssen. Ja, wir alle haben unsere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir haben unsere Themen, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben Entscheidungen, die wir treffen müssen, die uns manchmal mehr, manchmal weniger Mut abverlangen. Und von daher ist das, glaube ich, was uns alle irgendwie miteinander verbindet. Und genau, heute zum mehr oder weniger noch zum Jahresbeginn, nehmen wir das Thema ganz bewusst starten, mit der Doppeldeutigkeit natürlich in diese Staffel zu starten, aber auch in das Jahr hinein zu starten und uns einfach mal überraschen zu lassen, was thematisch für uns drin ist. Und ich sage dir jetzt schon, wenn wir diese Staffel eröffnen heute, geht es nicht nur um sowas wie Silvestervorsätze. Wir gehen heute direkt ins Eingemachte. Ja? Also es geht nicht nur darum, keine Ahnung, will weniger Törtchen essen oder irgendwas, sondern wir gehen direkt ins Eingemachte rein mit den Themen, die für uns eine Herausforderung sind und schauen uns in dieser Staffel eine Person aus der Bibel an, den Josua, der immer wieder herausgefordert gewesen ist, mutig zu sein, Mut zu zeigen. Ja, und das schauen wir uns einfach in den nächsten Wochen an und ich würde vorschlagen, lass uns direkt reingehen in den ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament und damit diese Staffel eröffnen, die Person aus der Bibel. Wie schon gesagt, Josua kommt an ganz unterschiedlichen Lebensaltern auch wieder an so Schlüsselmomenten vorbei, wo er starken Mut zeigen muss, großen Mut zeigen muss. Und heute gehen wir in eine Episode, die sehr ausführlich berichtet wird in der Bibel und ich glaube aus gutem Grund, weil sie sowas wie die Schlüsselepisode ist. Ja, sie ist sowas wie die Startrampe für das, was er danach noch in seinem Leben erleben wird. Und was wir uns gleich anschauen, ist ungefähr 3300 Jahre her. Das wirft natürlich die Frage auf, was hat das bitte mit meinem Leben heute noch zu tun? Und deswegen versuchen wir erstmal ein bisschen warm zu werden mit der ganzen Situation und schauen uns das erstmal an, wie man übrigens immer erstmal bei Bibeltexten machen sollte. Also egal, wo du die Bibel aufschlägst, du solltest immer erst schauen, was ist die Situation, um die es geht. Ja? Und dann erst einen zweiten Schritt dich fragen, was hat das mit mir persönlich zu tun? Weil die Kultur, die Sprache, die Situation ist ein ganz anderer als unser Leben heute. Aber, und deswegen ist es immer wieder gut drin zu lesen und sich Texte vorzunehmen, die Prinzipien für das Leben mit Jesus, das ist das Spannende daran, gelten immer noch so. Auch das, was Josua erlebt hat, die Prinzipien gelten immer noch so. Also, wir gehen rein ins vierte Buch Mose, Kapitel 13. Und die Vorgeschichte dazu ist diese hier. Die Israeliten sind 400 Jahre lang in Ägypten gewesen, sind dort massivst unterdrückt worden und haben sehr, sehr unter dieser Unterdrückung gelitten. Und die Autoren der Bibel sprechen von dieser Zeit, von diesen 400 Jahren, mit Worten wie Gefangenschaft, Sklaverei, um einfach mal zwei zu nennen, also sehr negative Begriffe kennzeichnen diese 400 Jahre, bis eines Tages ein besonderer Leiter auftaucht mit dem Bewusstsein und dem Auftrag von Gott, ich bringe dieses Volk raus in ein eigenes Land, raus in Ägypten, aus Ägypten in ein eigenes, anderes Land. Also Ägypten ungefähr in diesem Raum hat sich das abgespielt und das Land, was sie bekommen sollten, liegt ungefähr da oben. Genau, nach einem Hin und Her, da sparen wir uns jetzt, klappt das auch? Die biblische Überzeugung dahinter ist, Gott rettet Menschen aus der Gefangenschaft. Ja, das ist ein wichtiges Motiv, was sich bis tief in den zweiten Teil der Bibel, bis ins Neue Testament zieht. Gott rettet Menschen aus der Gefangenschaft. Also, was macht Mose? Der zieht mit diesem Volk ungefähr ein Jahr lang umher und versucht, dieses Land zu erreichen. Ein Jahr ziehen die durch dieses ganze Gebiet. Man schätzt die Größe der Gruppe auf ungefähr 1 Million Menschen. Also, je nachdem, welches theologische Buch du zur Hand nimmst, kommst du auf unterschiedliche Zahlen. Manche gehen bis 2 Millionen rauf, manche unter 1 Million. Nehmen wir mal die Million, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja? Versuch dir das mal vorzustellen. Dein Auftrag wäre es, 3-mal Augsburg von hier bis ins Ruhrgebiet zu bringen. Versuch dir mal vorzustellen, 3-mal Augsburg bringst du bis ins Ruhrgebiet. Wie lange das dauert, was das für eine logistische, strategische Herausforderung ist, was machst du mit Leuten, die, so wie ich waren als Kinder und früher, sind wir bald da, wie lange ist es noch und so. Also wenn du einfach gar nicht weißt, werde ich da jemals ankommen? Und was mache ich denn mit Widerständen, die sich da auftun? Das ist das Projekt, ein unfassbares Projekt. Aber das Ziel ist dieses Land. Und dieses Land wird genial beschrieben. Als Land des Überflusses, als Land der Erneuerung, auch der Erneuerung der Gottesbeziehung. Also ein Land, das, wo das Leben pulsiert, wo die Beziehung zu Gott auf ein neues Level gehoben wird. Und ich habe gedacht, an dieser Stelle, wenn du die Bibel besser kennst, jetzt wirklich für die, die regelmäßig Bibel lesen und schon lange mit Jesus unterwegs sind, machen wir einfach mal einen ganz kurzen Exkurs, weil du dich vielleicht auch fragst, wenn du das Neue Testament liest, taucht dieses Land auf einmal gar nicht mehr so auf, wie zum Beispiel in dieser Phase der Bibel. Und die Frage liegt auf der Hand, warum? Und deswegen habe ich gedacht, schieben wir mal einen ganz kurzen Exkurs ein, einfach damit du es besser sortieren kannst, warum dieses Land an dieser Stelle so wichtig ist, auch für die jüdische Bevölkerung damals und warum das später nicht mehr auftaucht. Oder nicht mehr in diesem Stil auftaucht, muss man so sagen. Also, kurzer Exkurs. Es gibt im späteren Judentum 4 Symbole, die für das jüdische Volk extrem wichtig sind. Du kannst dir vorstellen, ungefähr diese 4 Symbole schnüren das Selbstverständnis des Judentums in dieser Zeit, vor allen Dingen in der Zeit von Jesus dann, also 1300 Jahre später als das, was ich euch gerade erzähle, ganz fest zusammen. Das ist historisch, besteht kein Zweifel daran, dass diese 4 Symbole das Selbstverständnis des Volkes Israel damals zusammenschnüren. Also die Frage, wer sind wir eigentlich in dieser Welt? Und was hat Gott mit uns vor? Also auch die Gottesbeziehung regeln diese 4 Symbole und bilden die ab. Und diese 4 Symbole sind das Land, die Tora, der Tempel und die ethnische Identität. Ja? Also ethnische Identität ist die Frage, wer gehört eigentlich wirklich zu uns? Wer gehört wirklich zu unserem Volk? Wer geht bis auf Abraham zurück? Und wer gehört nicht dazu? Also wer gehört zu den sogenannten Heiden, zu den nichtjüdischen Völkern? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die immer wichtiger wird im Laufe der Zeit, je mehr vor allen Dingen die Juden unterdrückt werden von eben diesen heidnischen Völkern. Gewinnt diese Frage an Gewicht und deswegen tauchen zum Beispiel im Alten Testament, wenn du darin regelmäßig liest, so viele Stammbäume auf, weil die Frage sehr, sehr wichtig ist, wer gehört wirklich zu uns? Das zweite ist der Tempel. Der Tempel, den gibt es zu dieser Zeit von Josua noch nicht. Ja, deswegen, diese 4 Symbole sind noch nicht alle voll ausgebildet zu der Zeit von Josua, die sind im Werden, die entwickeln sich. Später dann, als der Tempel steht, der wird einmal unterwegs zerstört im Laufe der Geschichte, wird dann nochmal neu aufgebaut. Zur Zeit von Jesus ist das der Brennpunkt von jedem Aspekt von jüdischem Leben. Alles bekommt seine Bedeutung von diesem Tempel her. Ja, also jeder Lebensbereich wird damit Bedeutung aufgeladen und ist so wichtig im Judentum, man kann es gar nicht genug betonen, das ist der Ort, an dem Gott wohnt, im jüdischen Verständnis. Wenn du Gott treffen willst, gehst du in den Tempel. Da wohnt Gott. Die Tora, das ist das jüdische Gesetz, die regelte einfach das gesamte Leben. Die regelte Beziehung zu Gott, die Gesellschaft, die Familie, alles regelte die Tora. Und je weiter du in der Geschichte nach vorne kommst, desto wichtiger wird das Symbol. Warum? Weil die Juden sich immer mehr verstreuen im Mittelmeerraum. Das heißt, nicht alle Juden hatten Zugang zum Tempel. Und für die Juden, die verstreut waren, zum Beispiel bis Italien rauf oder Griechenland, wurde die Tora sowas wie ein Tempelersatz. Das war quasi das Symbol für den Tempel, das heißt, der Ort, an dem du Gott begegnen kannst. Wenn du Gott begegnen möchtest, liest du in den Schriften des Judentums, wenn du keinen Zugang hast zum Tempel. So, Nummer 4, das Land. Warum ist das so wichtig? Weil das der Ort auf der Welt ist, an dem geografisch sichtbar werden sollte, wie es aussieht, wenn Gott der König eines Volkes ist. Darum ist das so wichtig. Das nimmt hier seinen Anfang mit Josua. Der Ort, an dem die ganzen Verheißungen und die Versprechen Gottes sichtbar werden sollen, wo die Menschen von außen hingehen können und schauen können und sehen, okay, wir verstehen das. So sieht das aus, wenn Gott König über diese Welt ist. Das nimmt hier seinen Beginn. Und deswegen war es für die Juden auch so unerträglich. Und es taucht mehr und mehr später dann in der Bibel auf, dass fremde Mächte dieses Land besetzen und unterdrücken. Babylonier, Perser, Griechen, Römer, unerträglich. Und das taucht in der Bibel, je weiter du nach vorne kommst, immer mehr auf. Wichtig ist auch, ein Kapitel nach dem Text, den wir uns gleich ein bisschen intensiver anschauen, taucht diese Aussage auf. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das heißt, du merkst, das Land, um das es gleich bei Josua geht, ist nur Stufe 1, die Gott zündet. Es ging von Anfang an nie um dieses Land alleine. Es ging immer um die ganze Welt, die Gottes Königsgebiet ist. Deswegen beten Juden und Christen bis heute, und das geht auf Jesus zurück, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So wie er im Himmel geschieht, soll er auf der ganzen Erde passieren, nicht nur in einem bestimmten Land. Ja, also die ganze Welt war von Anfang an anvisiert und es ging nie nur um das Land allein. Das ist der Grund, dass warum das im Neuen Testament nicht mehr so auftaucht in der Stelle, in der Hinsicht, weil alle diese vier Symbole im Neuen Testament neu zugeordnet werden. Die werden alle vier mit einer neuen Bedeutung aufgeladen. Wenn du deine Bibel gut kennst, weißt du, dass alle vier inhaltlich neu aufgeladen werden. Und wir quasi, als wenn du mit Jesus unterwegs bist, leben quasi in Stufe 2. Und es gibt auch kein Zurück mehr in Stufe 1. Stufe 1 ist Geschichte. Ende, aus, vorbei. Wir leben in Stufe 2, Gott visiert die gesamte Welt an und deswegen geht es bei Christen nicht mehr um ein geografisches Land in dem Sinne, wie zu der Zeit von Josua, in die wir jetzt eintauchen, sondern um die gesamte Welt. Die Prinzipien, nochmal, die Josua zeigt in seinem Leben mit Gott, gelten trotzdem. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Bibeltext. Eines Tages, sie ziehen also ein Jahr lang umher und eines Tages stehen sie an dieser Grenze zu diesem Land, sind aus Ägypten ausgezogen und dann passiert das hier. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan, die sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Also, versucht ihr das ganz bildlich vorzustellen. Die kommen an diese Landesgrenze, stehen da, überlegen, okay, was sollen wir jetzt machen? Sind da die Tore einfach offen? Können wir da reinmarschieren? Gibt's da Leute? Werden wir da empfangen oder wartet da ein Kampf auf uns? Was auch immer. Wie wird das wohl sein? Und Gott gibt den Auftrag, schickt 12 Spione in das Land, die sollen da rumschleichen, die sollen das Land auskundschaften und hinterher wiederkommen und einen Bericht geben. Ganz wichtig ist dieser Zusatz hier. Das Land, das ich euch geben werde. Das heißt, Gottes Plan steht bereits. Gott hat sich entschieden. Ja, die Kundschafter haben nicht den Auftrag, schau mal dir das Land an und dann sag hinterher, ob da was geht oder nicht. Und dann überlege ich mal, ob ich euch einen Auftrag gebe. Der Auftrag steht schon lange. Schon lange, lange steht dieser Auftrag. Gott hat sich bereits entschieden. Es geht eigentlich nur noch um die Umsetzung. Er sucht mutige Menschen. Die gehen. Dann geht's so weiter. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben, findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst, die Männer brachen auf und erkundeten das Land. Also, die brechen auf, checken dieses ganze Gebiet ab, was immerhin ein Gebiet ist, da spielt sich alles ungefähr in diesem Raum ab. So ganz genau kann man das nicht sagen, aber wir reden da von einem Gebiet mit Rückweg von 900 Kilometern. Ja, und nach 40 Tagen, was eine sportliche Strecke dann ist, 900 Kilometer in 40 Tagen, heißt es dann, erkundeten die 12 Männer das Land, dann kehrten sie zurück, sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast, du hattest recht. Wie krass, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Das heißt, sie packen noch so ein bisschen Rückgepäck ein und sagen das und sagen, wie krass ist dieses Land, wie gut ist es da, wie gut ist das Leben da, und stellen fest, es ist so schön da. Das ist so schön mit Gottes Auftrag und Plan, und theoretisch stimmt das alles. Und dann kommt dieses eine kleine fiese Wort, was uns so oft dazwischengrätscht, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber, was für ein kleines, fieses Wort. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Also, was passiert hier? Die sollen eindeutig den nächsten Schritt gehen. Die nächste Stufe soll gezündet werden, auch in ihrer Beziehung zu ihrem Gott. Sie sollen das Land annehmen, weil Gottes Auftrag steht. Und das bedeutet automatisch auch das Alte zu verlassen. Kennst du das? Wenn was Neues vor dir liegt, dass du merkst, ich muss was loslassen dafür. Ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Entweder gehe ich und nehme das Neue und dafür lasse ich das Alte los, oder ich bleibe in dem, wo ich bin. Die laufen damals schon ziemlich lange in dem Gebiet rum, habe ich ja gesagt, ein Jahr geht dieses ganze Rumgelaufe da in dieser Sinai-Halbinsel. Und an vieles haben die sich natürlich gewöhnt in der Zeit. Vieles ist wirklich so Mittel von der Lebensqualität. Manches nervt super und könnte besser sein. Aber es läuft. Es läuft nur irgendwie, aber es läuft. Und das, was läuft, hat so viel Kraft, so viel Magnetwirkung, dass es sie festhält. Aus Gottes Sicht kann es so nicht ewig weitergehen. Es muss irgendwie die nächste Stufe kommen. Weil Gott einfach größer denkt, muss irgendwann der nächste Schritt kommen. Und der heißt neues Wagen. Und damit gleichzeitig auch die Beziehung zu Gott auf eine neue Ebene anheben. Irgendwann muss dieser Schritt kommen, zu erleben, wir können das schaffen. Die Versprechen Gottes, die sind Wahrheit. Er hat gesagt, er ist dabei, wir gehen los und wir merken, er ist wirklich dabei. Und das erfordert oft, die alte, bequeme Komfortzone zu verlassen. Das, was bequem ist, was gewohnt ist, was so schön kuschelig ist, zu verlassen. Und das ist ein Prinzip, sage ich dir, das kenne ich aus meinem Leben mit Jesus zu Genüge. Jesus hat mich tatsächlich immer wieder herausgefordert, Dinge loszulassen. Neues zu wagen. Also letztlich eigentlich, wenn ich jetzt zurückrechne, die letzten Jahre, würde ich sogar sagen, ist das der Grund, warum ich heute hier stehe. Ja, ist für mich auch Ausland, Bayern. Eigentlich neues Land einnehmen. Ich wusste, dass, als damals ein Angebot kam für Augsburg, habe ich, das klingt echt doof, aber wirklich erstmal einen Autoatlas rausgeholt, geguckt, Augsburg noch nie gehört, wo ist denn das? Neues Land einnehmen. Letztlich hieß es irgendwann auf, ab, Heimat verlassen, ins Theologiestudium. Von da aus ging es für uns als Familie dann weiter, oder ja doch, meine Tochter war schon geboren, mit meiner Frau zusammen nach Spanien, weil wir uns aufgemacht hatten und haben gedacht, vielleicht passt es eben. Wir hatten den Eindruck, Gott führt uns vielleicht dahin. Also wirklich noch ein anderes Land. Vor Ort haben wir gemerkt, das ist es nicht. Und waren wieder und sind dann unterm Strich dann auf halbem Weg in Richtung Süden hier hängen geblieben. Genau, viele von euch kennen das. Viele von euch kennen das, dass Gott einen immer wieder herausfordert, alte Dinge loszulassen. Das kann eine neue Stelle sein, eine neue Arbeitsstelle, zu der Gott dich herausfordert. Und du schiebst es vielleicht vor dir her und es erfordert von dir, du musst alte Abläufe loslassen. Du musst alte Prioritäten loslassen, du musst alte Kollegen loslassen, alte Arbeitswege, irgendwas, was dir vertraut ist. Das ist so. Das kann ein Mensch sein, bei dem Gott dich herausfordert, dich eben zuzuwenden, vielleicht wieder neu zuzuwenden. Und du merkst, es fordert dich heraus, du musst dafür Altes loslassen, was sich eingespielt hat. Es kann ein Arbeiten an deiner eigenen Persönlichkeit sein. Alte Verhaltensweisen loszulassen ist gar nicht so einfach, aber du merkst, Gott fordert dich heraus, an deinem Charakter zu arbeiten und du musst alte Verhaltensweisen aufbrechen und loslassen und dieses neue Land einnehmen. Das kann vielleicht auch ein Arbeiten an einer Beziehung sein, die eine große Rolle in deinem Leben spielt. Vielleicht deine Ehe, eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Und es erfordert von dir, dass du alte Wege verlässt, aufbrichst und neue ergreifst. Alte Wege des Schweigens, der Rechthaberei, der Entfremdung, irgendwas, was eingeschlichen ist. Du merkst, du musst das hinter dich lassen, sonst wirst du das Neue nicht erleben. Es kann eine neue Verantwortung sein, in die Gott dich irgendwie ruft. Vielleicht sogar eine Mitarbeit hier in unserer Kirche im Projekt X, in die Gott dich reinrufen will und du musst irgendwas anderes dafür loslassen. Ich habe beobachtet, das kann sogar ganze Gemeinden betreffen, dass Gott sie herausfordert, neue Wege zu gehen. Und es fällt einer Gruppe nicht so leicht, sich auf Neues einzulassen, neues Land einzunehmen. Es kann ganze Gemeinden betreffen, dass sie sich neuen Situationen stellen müssen. So, und was damals sofort greift, obwohl die aus dem Land kommen mit den dicken Früchten auf der Schulter. Und wenn du die Bibel gut kennst, weißt du, die haben einiges erlebt. Die haben erlebt ein Jahr lang, dass Gott sie jeden Tag versorgt hat. Gott war tagsüber dabei mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Die ganze Zeit haben die Gegenwart Gottes gesehen und trotzdem sofort greift dieses Prinzip. Aber, dieses blöde Aber. Wir haben alle unsere Abers, oder? Aber ich habe keine Zeit dazu. Meine Woche ist doch schon so voll. Aber ich krieg's eh nicht hin. Ich habe es schon so oft versucht. Aber ich habe kein Geld dafür. Was soll ich denn bloß machen? Aber ich habe Angst. Was ist, wenn ich es nicht hinkrieg? Aber was denken dann die anderen von mir? Aber was wird dann mein Chef sagen? Was wird dann meine Familie sagen? Aber das bedeutet ja Veränderung. Meine schöne Komfortzone, wo ich meine Kissen ausgebreitet habe und mich jeden Abend schön reinbette. Was ist aber? Und wenn wir damit einmal anfangen, wir hören nicht auf. Uns fallen immer mehr Abers ein, warum irgendwas nicht dran sein muss. Und wenn uns unsere Ängste leiten, wird das neue Land auf einmal ganz schlimm. Schrecklich wird das. Wir sind gut darin, das auszumalen, wie schlimm das alles sein wird. Und warum es besser ist, in dem Alten zu bleiben, uns fallen noch 10.000 Abers mehr ein. Schau mal, das ist nichts Neues, haben die Menschen damals auch gemacht. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Die sind ja viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Die Anakiter, die wir getroffen haben, das sind Riesen. Ja, in deren Augen waren wir so klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Und du siehst sprachlich daran, das sind alles Geschichten. Das ist alles ausgedacht. Nichts davon stimmt. Aber das ist nicht der Punkt. Schau mal. Da unten der Kleine, neben dem Fuß. Die Heuschrecke, das sind wir. Ah, und das andere sind alles die Riesen und die können uns einfach zertreten und fertig machen und so. Und das egal. Wenn die Angst regiert, sind Fakten egal. Dann übernehmen die Gefühle und dann fühlen wir uns genauso, wie es da aussieht. Das ist die Realität. Wenn Angst regiert, dann schrumpft Gottes großer Horizont auf Postkartengröße zusammen. Und ich sage, ich will das nicht. Dann sehen wir überall nur Riesen. Die Riesen der Angst, die Riesen der Unsicherheit, die Riesen der Finanzen, die Riesen der was weiß ich was, der Ablehnung, des Mitarbeitermangels, die Riesen der schlechten Erfahrungen oder einfach der Riese, der ich habe einfach keine Lust, des inneren Schweinehunds und wir gehen auf die Hinterbeine und wehren uns und schauen wir, was der Bibeltext weiter berichtet. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Muss man sich mal vorstellen. Die ganze Nacht wird geheult, alle schimpften auf Mose und Aaron. Warum bringt uns der Herr in so ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Das ist ein harter Satz. Deswegen habe ich die Vorgeschichte erzählt. Das ist echt krass. Dann legten sie sich einen neuen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen. Genau, weg mit diesem blöden Mose und zurück nach Ägypten gehen. Das ist wirklich krass. Also in Moses Gesicht muss das trommeln wie eine Ohrfeige, wie mehrere. So paradox lässt Angst uns reden. Ja, so ein Zeugs reden wir nach einer harten Gefangenschaft. Muss sogar das Negative herhalten als Grund, warum sie nicht in das neue Land wollen. Das ist wirklich sehr, sehr verrückt. Aber ich kenne das, so ist es. Und wenn uns was nicht passt, was wir hören, dann tauschen wir einfach den Partner aus oder das Buch aus oder den Berater, den Seelsorger, den Pastor, den Leiter. Dann wird einfach ausgetauscht, so lange bis irgendwann jemand kommt, der uns sagt, passt schon. Bleib, alles gut, so wie es ist. Hauptsache, du fühlst dich gut. Sowas tun wir. Ich tue das auch. Also nochmal, das Prinzip dahinter ist, Gott fordert Menschen heraus, mutig zu sein, das neue Land einzunehmen, ihn dadurch mehr zu erleben, die Beziehung zu ihm wachsen zu lassen. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. die Beziehung zu ihm wachsen zu lassen. Und ich wurde daran erinnert, das ist ja was, was wir zum Beispiel als Projekt X jetzt, als Kirche uns auch ganz bewusst vorgenommen haben. Wir sagen ganz bewusst auch, wir wollen Menschen unterstützen, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Nicht um eine gute Zeit zu haben, sondern um im Vertrauen zu wachsen, dass es weitergeht. Das wollen wir und das erleben die Menschen damals und auch heute nur, wenn sie ihre Komfortzone verlassen. Dafür müssen sie den nächsten Schritt gehen und Altes verlassen. So, jetzt kommt's. Diese Riesen, vor denen sie Angst haben, verlieren ihre Kraft nur, indem sie auf sie zugehen. Würden sie auf sie zugehen, würden sie in das Land gehen, schrumpfen die Riesen. Wer von euch ist in Augsburg geboren? Wer ist Eingeborener sozusagen? Okay, wer war schon mal in der Augsburger Puppenkiste? Aha. Freunde, kennt ihr den? Also bitte, wenn das einer verstehen kann, dann da wohl ihr, oder? Der Scheinriese. Jetzt klingt es ein bisschen lächerlich, aber Herr Turtur klingt auf einmal, ihr merkt schon, der Name allein klingt dann schon nicht mehr so schlimm, oder? Das klingt schon richtig geschrumpft. Herr Turtur, der Scheinriese. Aus der Entfernung sieht er ganz schrecklich aus. Und wenn du dich ihm näherst oder wenn er sich nähert, schrumpft er runter und wird auf einmal ganz klein und verliert seine Bedrohung. Und jetzt frage ich dich, wo betrifft dich das heute Morgen? Wer ist dein Riese? Wer ist dein Scheinriese, vor dem du ausweichst, zurückweichst, den du auf die lange Bank schiebst, um den du einen Bogen machst, wo du vor anderen sagst, der ist ja schrecklich, der Herr Turtur. Bloß nicht. Wenn du den hättest, du würdest da auch nicht reingehen. Wer ist das in deinem Leben? Ich kann dir von diesem Text her nur sagen, wenn du dich ihm näherst, wird er kleiner. Er schrumpft. Aber du musst dich nähern. Wenn du auf Distanz bleibst, bleibt er groß. Wie schiebst du ihn weg? Mit welchen Sätzen leitet dich die Angst oder hält dich gefangen? Ich bin nicht gut genug. Ich bin eh nicht schlau genug für die Uni. Ich krieg die nächste Stelle sowieso nicht hin. Mit mir will sich sowieso niemand verabreden. Ich kann meine Träume sowieso nicht verwirklichen. Ich werde sowieso dauernd übersehen. Für mich interessiert sich sowieso niemand. Mir hat noch niemand zugehört. Meine Meinung zählt sowieso nicht. Ich werde das sowieso nicht schaffen. Bestimmt verliere ich meine nächste Stelle. Wie hält die Angst dich gefangen? Irgendein Packende hat jeder von uns. Angst möchte nicht, dass du das Land betrittst. Angst bäumt sich auf wie ein Riese. Und du siehst es bei den Menschen damals, die haben die Riesen, die man sehen kann, eingetauscht gegen Gott, den man nicht sehen kann. Und das ist die große Herausforderung. Du musst Riesen, die oft ein Gesicht für dich haben, eintauschen gegen jemanden, den du nicht sehen kannst. So, wie geht das weiter damals? Das Ergebnis ist, sie laufen 40 unfassbare Jahre weiter durch die Wüste. Unfassbare 40 Jahre. Eine ganze Generation stirbt darüber hinweg. Und das ist echt verrückt. Also überleg mal, was das für eine trügerische Sicherheit ist. Ihre Komfortzone, die ihnen sagt, bleib ruhig, alles gut hier, Ägypten war doch viel netter und so. Gut, das bisschen Prügel ist nicht so schlimm, war doch ganz gut. Die Komfortzone wird, was für eine trügerische Sicherheit, wird zu einer ganz unbequemen Zone, die nicht halten kann, was sie für sich davon versprechen. Nach 40 Jahren kommt für zwei dieser 12 Spione die neue Chance. Und das bringt uns zu dem Detail, womit wir dann die Brücke schlagen in unsere Staffel, was ich euch unbedingt mitgeben möchte, zu Josua. Es gibt zwei Spione, die hätten gerne anders entschieden. 10 sagen, das sind die Riesen, 2 sagen, das ist mir egal, ob da Riesen oder sonst wer sind, ob der König von China da steht oder der Terminator, wir gehen da rein. Wir holen uns dieses Land, weil Gott gesagt hat, wir holen es uns. Das sind Josua und Kaleb. Das sind die beiden einzigen, aber leider hört niemand auf sie. Und hier betritt Josua dann für unsere Staffel die Bühne. Er ist noch dezent im Hintergrund und das wird in den nächsten Wochen mehr werden, aber hier betritt er die Bühne für unsere Staffel. Diese beiden Männer haben das Feuer und den Willen, den Auftrag umzusetzen und die werden auch als einzige positiv erwähnt. Die werden gebremst durch die anderen. Vielleicht kennst du das. dass die Angst von anderen dich bremst. Vielleicht kennst du aber auch, dass du derjenige bist, diejenige bist, die andere bremst durch deine Angst, durch deine Riesen und du andere mitziehst. Die müssen quasi mitmachen, weil du bremst. 40 Jahre später ist Kaleb 85, Josua ist auch in dem Alter. Haben wir jemanden mit 85 heute hier? Nee, ist noch ein Weilchen entfernt wahrscheinlich für die meisten. Also, überleg mal, mit 85 haben die immer noch das Feuer und den Willen und warten eigentlich nur darauf, dass Gott einen neuen Startschuss gibt. Immer noch denselben Mut, sie wollen gehen. Und wo die anderen eine Brille aufhatten, auf die fett aufgedruckt stand Riese, haben diese beiden eine Brille aufgehabt, auf denen stand die ganze Zeit Gott. Und woran siehst du das? Du siehst das zum Beispiel hier dran. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir können das, wir müssen nur losziehen. Der Riese wird nur kleiner, wenn du dich ihm näherst und es in Besitz nehmen. Josua und Kaleb zerrissen entsetzt ihre Gewänder, das ist so ein Brauch von damals, um Fassungslosigkeit auszudrücken, und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Hier, jetzt siehst du die Brille, die sie aufhaben. Der Herr ist auf unserer Seite. Ist doch verrückt, oder? Die Situation ist an der Oberfläche, sieht das genau gleich aus. Die kommen in die gleiche Situation, laufen durch selbe Land, sehen alles dasselbe. An der Oberfläche sehen sie dasselbe, aber diese beiden haben eine Brille auf und durch diese Brille sehen sie jemanden die ganze Zeit mit in der Situation, den die anderen nicht sehen. Und das ist Gott. Das ist die Brille, die sie aufhaben. Und diese Brille kannst du auch aufhaben. Dabei soll diese Staffel dir helfen, nach und nach diese Brille mehr aufzusetzen und die andere wegzunehmen, einzutauschen, diese beiden Brillen, damit du Gott in deinen Situationen lernst zu erkennen, damit du eine neue Perspektive auf deine Situationen bekommst, die für dich wie ein Riese sind. Gott wünscht sich Mut und Vertrauen. Deswegen sagt Mose zu Beginn, ihr müsst keine Angst haben. Ihr könnt los. Auf geht's, Freunde. Holt euch das Land, weil er weiß, Gott ist dabei. Super Text, um reinzustarten in 2026. Gott ist auch bei dir dabei. Gott ist dabei. Egal, was auf dich wartet. Keine Ahnung, an was du gerade gedacht hast bei den Riesen. Vielleicht denkst du dir auch, ja, ich weiß doch gar nicht, und du doch auch nicht, wie das wird, wenn ich mich meinen Riesen stelle. Keine Ahnung, was ich dann damit auslöse, wenn ich die Bewerbung rausschicke. Wenn ich den Anruf mache, wenn ich auf meinen Partner zugehe, wenn ich auf meine Eltern einen Schritt zugehe, wenn ich einen Termin beim Berater ausmache, wenn ich die Mitarbeit im Projekt X übernehme, was löse ich denn dann aus? Keine Ahnung. Das weißt du vorher nicht. Das alles wirst du erst wissen, wenn du es getan hast. Wenn du den ersten Schritt getan hast, so wie ich auch nicht wusste, ob Spanien was ist oder nicht, bis ich es vor Ort war und es mir angeschaut habe. Und dann war ich halt hier mit meiner Frau zusammen. Der Scheinriese schrumpft nur im Losgehen. Was du aber wissen kannst, ist, dass Gott dich niemals alleine lassen wird. Das kannst du wissen, ganz egal, welche Situation kommt. Du bist nicht alleine, weil Gott mit dir geht. Das kannst du ganz sicher wissen. Das ist die andere Perspektive. Und das taucht übrigens im Neuen Testament auch an vielen Stellen auf, exemplarisch einfach mal hier von Jesus und Paulus, diese Zusage, Gott ist immer bei dir, er lässt dich nicht hängen. Wir haben es eben gesungen in einem der Songs. Der lässt dich nicht hängen und lässt dich auch nicht im Stich und ist nicht auf einmal da. Er geht mit dir. Was er schon tut, das muss ich dir fairerweise sagen, ist, er öffnet in der Regel nicht alle Türen auf einmal. Ja, wir hätten es ganz gerne so, dass wir vor der ersten Tür stehen und bis hinten hindurch gucken können. So ist es leider oft nicht. Er öffnet eine Tür in der Regel nach der anderen. Und das ist dann die Perspektive, die du nach vielen Türen sehen wirst. Aber in der Regel läufst du durch eine Tür und merkst, hier geht's weiter. Und dann öffnet er die nächste für dich, weil das was mit Vertrauen zu tun hat. Das ist übrigens etwas, was Josua selbst auch als alter Mann immer wieder hört und immer wieder daran erinnert werden muss. Und das ist in Zusagen an ihn gegossen, in einem der schönsten Sätze der ganzen Bibel. In dem Buch, das nach ihm benannt ist. Josua Kapitel 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, es ist Gott, der hier spricht. Ich sage es noch einmal, daran siehst du, es ist schon die Wiederholung. der hat es mehrmals hören müssen. Sei mutig, da ist unser Stichwort, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Das ist die Zusage. Lass uns damit starten, in dieses neue Jahr, in die unterschiedlichsten Situationen, an die du vielleicht jetzt gedacht hast. Gott steht dir bei, wohin du auch gehst. Das in dieser Punkt immer wieder herausfordert. Das werden wir in dieser Staffel merken. Er lässt sich herausfordern. So viel spoilere ich schon mal. Aber ich würde dir gerne mitgeben, du musst keine Angst haben. Gott geht mit dir. So, was kannst du tun? Drei Dinge habe ich mir überlegt als ganz konkreten Schritt, wie du darauf reagieren kannst. Nummer eins. Als deine Möglichkeit, darauf zu antworten, wenn du weißt, ich habe da so meine Riesen, meine Themen, vor denen ich zurückschrecke und weiß nicht genau, wie wird das dieses Jahr. Erster Schritt. Das Lied, den Song, den wir gleich nach meiner Botschaft hören, ist ein Vortragslied. Und du hast vorne an den Sitzen sind diese Taschen mit Notizzetteln und Stiften. Und ich mache dir Mut, dass du während des Songs einfach dich darauf mal konzentrierst und aufschreibst für dich, was ist mein Riese? Was sind meine Riesen? Und das wirklich mal schwarz auf weiß aufschreibst. Benenn die Typen mal. Damit du einfach mal siehst, um was geht's eigentlich. Ist das irgendein Thema aus deiner eigenen Persönlichkeit heraus? Ist es eine Beziehung? Ist es jemand aus deinem familiären Umfeld, aus deinem Arbeitsumfeld, was auch immer? Schreib die Riesen wirklich ganz konkret auf. Und mit dem, was dir dann klar wird, haben wir uns ein besonderes Angebot ausgedacht. Du kannst dann, wenn du sagst, okay, ich habe verstanden, was mein Riese ist und ich würde den gerne anvisieren und auf ihn zugehen, einen Termin ausmachen, entweder bei mir oder bei Klaus oder bei der Heinke, die sitzt dort drüben, einfach mal winken, damit alle die Heinke sehen, oder bei der Andrea, die sitzt dort, genau, also vier Personen, an die du dich wenden kannst und sagen kannst, lass uns einfach in den nächsten zwei Wochen mal einen Termin ausmachen, wo wir uns auf einen Kaffee treffen und mal reden, was ist dein Riese und wie können wir den schrumpfen lassen? Wie bringen wir den runter auf Tour-Tour-Größe, ja? Damit er seine Macht über dich verliert? Und vielleicht kommt dabei raus, dass wir feststellen, das war nur der Start, es braucht noch jemanden, den wir mit hinzuziehen. Vielleicht merkst du auch, mit zwei, drei, vier Gesprächen mit einem von uns ist das Ding durch, weil du merkst, so schlimm war es gar nicht. Er schrumpft tatsächlich, wenn du dich mit ihm beschäftigst. Was auch immer. Wichtig ist, dass du es angehst. Also, Punkt Nummer eins. Aufschreiben, was sind deine Riesen und mit einem von uns, wenn du möchtest, einen Termin ausmachen. Das zweite, was du tun kannst, ist, du nimmst dir diesen Josua 1, Vers 9 mit auf diesem Kärtchen und pinnst dir das irgendwo hin, wo du in diesem Jahr die ganze Zeit dran vorbeiläufst, wo du immer wieder dran erinnert wirst. Okay? Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Ja, das ist das Zweite, was du machen kannst. Und damit fangen wir jetzt direkt an, indem wir den einfach rumgehen lassen. Und du darfst eins mitnehmen und es irgendwo hinmachen, in dein Handytäschchen, an deinen Spiegel, an deinen Außenspiegel beim Auto, irgendwas, wo du regelmäßig hinguckst, wo ganz sichergestellt ist, du wirst regelmäßig daran erinnert. So, und das Dritte ist, wenn du sagst, oh, ich habe ein bisschen mehr Zeit und würde gerne noch ein bisschen Futter haben zu der ganzen Thematik. Sorry, das gibt's leider nur auf Englisch. Genau, deswegen würde ich dir ganz gerne dieses Buch ans Herz legen. Bad Thoughts, schlechte Gedanken, was dem Thema nochmal nachgeht. Was sind so ungute Gedankenmuster, die uns gefangen halten? An denen Ängste super, super gerne andocken. Ja, das sind so fünf Muster, die die beiden hier aufzeigen. Das ist ein Theologe und ein Psychologe, die sich dem Thema aus beiden Richtungen nähern. Ich fand's sehr gut. Und vieles davon ist vielleicht gar nicht neu für dich. Aber es ist gut, das nochmal schwarz auf weiß zu sehen. Wenn du des Englischen mächtig bist, dann gut. Wenn nicht, dann tut mir total leid. Vielleicht, ich hoffe darauf, dass es übersetzt wird irgendwann auf Deutsch. Wenn ja, ich behalte es im Blick, dann empfehle ich es dir nochmal. Aber genau, allemal gut, sich mit sowas zu beschäftigen. Was sind eigentlich ungute, ungesunde, toxische Gedankenmuster, die mich immer wieder gefangen nehmen und mich knebeln. Okay, also ich habe dir gesagt, es geht direkt ins Eingemachte und nicht nur um Silvestervorsätze. Von daher, ich hoffe, ich habe mein Wort gehalten. Was sind deine Riesen? Du hast jetzt die Chance, während des Songs das aufzuschreiben und dann zu überlegen, was mache ich mit dem, was mir wichtig geworden ist. Und wenn der Song rum ist, spreche ich noch ein Gebet. Und dann taucht die Ali nochmal hier vorne auf und genau, macht den Abschluss. Und Vater im Himmel, genau das bringen wir dir jetzt. Unsere Riesen, die wir aufgeschrieben haben oder die uns einfach vor Augen stehen. Ich bete darum, dass du mit deiner Kraft und mit deiner Zuversicht in unser Leben kommst, dass du uns den Mut gibst, diese Riesen anzugehen und dass wir dich in all dem erleben. Ich bete darum, dass diese Zusagen, die du gibst in deiner Bibel, die von vorne bis hinten drinstehen, dass du uns nicht alleine lässt, sondern mit uns gehst in jede Situation, egal wo wir hingehen, dass wir das genau so erleben. Dass du da bist, hilf uns, Jesus, dich zu erkennen, diese Brille aufzusetzen, diese Perspektive zu haben, dass wir dich sehen. Und ja, in dem Sinne vertrauen wir dir darauf, dass du bei uns sein wirst in diesem neuen Jahr und uns mit guten Begegnungen, guten Menschen, guten Situationen beschenken wirst, wo wir dich erleben. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.